Tribüne Geflüster, das Sportthema der Woche.
Die Eishockey-Saison hat gestartet und damit haben wir schon die ersten Erkenntnisse. Im Tessin läuft es gar nicht, in der Romandie dafür sensationell, genauso wie in Davos. Wir fragen uns jetzt, welche Teams sind tatsächlich Meisterkandidaten und wie aussagekräftig ist das überhaupt schon, was bis jetzt gelaufen ist? Die grosse Diskussion jetzt im Tribüne Geflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder zwei grossartige Gäste hier habe aus der CH Media Sportredaktion. Heute sind die Isokianer dran, und zwar die beiden Fachmänner Philipp Zurflu und Klaus Zaug. Hallo zusammen.
Ciao zusammen.
Hallo zusammen.
Ja, Philipp, du bist uns zugeschaltet, weil du heute noch im Training warst vom EVZ. Wie war so die Stimmung auf dem Eis?
Die Stimmung ist gut. Sie haben am Samstag einen guten Auftritt gehabt gegen ZSC Lions und man ist jetzt da voller Vorfreude auf das Spiel morgen gegen EHC Biel.
Eben, die Eishockey-Saison ist schon mit drin. Wir starten jetzt hier eigentlich mit dieser Folge, wo wir so ein bisschen auch schauen wollen, was ist schon passiert, was noch nicht. Klaus, was ist das, was dich jetzt in deinem ersten Spiel am meisten überrascht hat?
Ja, vielleicht wie schlecht Ambri gestartet ist und wie eigentlich die Bedeutung der Ausländer nachlässt. Also man sieht jetzt, dass wir Schweizer ja zweimal im WM-Final waren. Natürlich haben dort NHL-Spieler eine wichtige Rolle gespielt, aber beispielsweise gerade im Spitzenkampf Zug gegen ZSC, da hat Verzog ein Junior das Goal gemacht, das Wichtigste, der Ausgleich. Und die Ausländer von Zug haben kein Goal gemacht. Also offenbar haben wir einfach mehr junge Spieler, die fähig waren, wenn man sie spielen lässt. Also der Wey hat, glaube ich, 7 Minuten Eiszeit gehabt und ein Goal gemacht. Und die grossen Titanen haben hier 4 Stunden um mehr Eiszeit gehabt und nichts gemacht.
Philipp, geht dir das ähnlich?
Ja, man sieht das gerade zum Beispiel beim EVZ, dass momentan fallen 4 routinierte Verteidiger aus und da bleibt natürlich am Trainer nichts anderes übrig, als die jungen Spieler ins kalte Wasser zu rühren und gerade in so einer Situation ist es eben lohnenswert, dass man den jungen Spieler möglichst früh schon viel Vertrauen schenkt, viel Eiszeit gibt, weil gerade in Momenten, wo es personell schwierig ist, muss man automatisch auf die Jungen setzen. Und gerade beim EVZ hat man jetzt gemerkt, dass die das sehr, sehr gut machen. Natürlich nicht mit der gleichen Erfahrung wie die arrivierten Kräfte, aber sie haben jetzt da wirklich gute Leistungen gezeigt, die Jungen beim EVZ.
Ja, du siehst das auch gesehen in Langnau, wo der Ricola ausfällt. Und jetzt ist der Junge, der Tim Mattis, ist jetzt im ersten Verteidigerpaar. Und ich nehme mal an, wenn der Ricola nicht ausgefallen wäre, wäre der Mattis immer noch in Chur oder irgendwie 7. Verteidiger mit 3 Minuten Eiszeit. Also Trainer und Sportchef haben noch nicht ganz geschnallt, welches Potenzial die jungen Schweizer haben. Aber man muss sie halt bringen und man muss sie spielen. Und man kann sie nicht gerne nach dem ersten Fehler schon wieder unter die Wolldecke tun.
Ja, aber was man sicher auch muss sagen, weil du sagst, die muss man auch mal spielen lassen. Das andere ist auch, man muss auch Trainer haben, die draufsetzen. Und was jetzt so spannend ist, bei Zug und auch beim ZSC, man hat sich für Schweizer Lösungen entschieden. Ist das auch wieder ein Trend? Also nicht nur zu Schweizer Spieler, sondern vielleicht auch zu Schweizer Trainer?
Ja, also gut, Schweizer Trainer sind schon länger anwogen. Also das hat man sicher in erster Linie zuerst gemacht, weil sie viel weniger kosten. Und dann hat man es dann weitergeführt, weil man sieht, dass es funktioniert. Das Entscheiden im Hockey läuft eigentlich immer über das Geld. Man muss eine wirtschaftliche Zwangslage haben, dann reagiert man in der Regel.
Ja, bei mir war Zug, Philipp, hat man sich auch für Michael Liniger entschieden, wo man eigentlich den Assistenztrainer befördert hat, sozusagen in die Position. Ist das auch so ein bisschen eine finanzielle Entscheidung gewesen, oder was hat dort mehr den Ausschlag gegeben? Was hast du das Gefühl?
Mitunter hat sicher auch das Finanzielle dazu beigetragen, aber der Michael Liniger hat auch gerade in der Vergangenheit bewiesen, zum Beispiel bei der GCK Lions, dass er weiss, wie man junge Spieler kann fördern und entwickeln. Und er hat auch ein sehr gute Menschenkenntnis. Er weiss, wie die Jungen funktionieren und zeigt jetzt gerade auch beim EVZ, dass er den Jungen das Vertrauen schenkt, was sehr, sehr wichtig ist und auch Teil von der Strategie beim EVZ ist. Also klar will man einerseits Meister werden, aber andererseits will man den Nachwuchs fördern, den Nachwuchs nachziehen. Und das ist, für das ist der Michael Liniger meiner Meinung nach der richtige Trainer.
Ja, sie haben, die Schweizer Trainer haben sicher heute auch viel mehr Selbstvertrauen, als sie noch vor 15 Jahren mehr gelassen haben. Und durch das können sie es auch besser machen. Und beim Michael Liniger kommt ja dazu, dass er ja als ausgebildeter Lehrer ein Pädagoge ist von Berufs her.
Mhm. Jetzt, wir haben jetzt so mitten drin so ein bisschen gestartet. Du hast vorhin zwar gesagt, EVZ, ZSC Spitzenkampf. Wenn ich die Tabellen anschaue, stimmt das zumindest jetzt noch nicht. Darum, wir müssen jetzt schon einmal ganz zu, oben rauf schauen an die Tabelle. Und dort ist der HCD, der bisher einfach unglaublich auftritt. Was macht der HCD momentan so gut?
Ja, der HCD spielt eigentlich von allen Teams, wenn man so will, das modernste Hockey. Also wieder wie seine Zeit der Arno. Die laufen, die spielen geradlinig, kreativ. Das ist nichts von dem finnisch-nordischen Fallenstellen. Das ist wieder eigentlich das moderne Hockey. Und mit dem Erfolg kommt noch Selbstvertrauen. Das führt dazu, dass sie jetzt auch gepunktet haben, wenn es nicht unbedingt für sie gelaufen ist. Also zum Zuschauen ist der HCD sicher im Moment die attraktivste Mannschaft der Liga.
Gehst du mit, Philipp?
Ich gebe da am Kleinen recht. Überraschung ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber es ist schon bemerkenswert, wie souverän und mit welcher Selbstverständlichkeit Davos in die Saison gestartet ist. Also es ist dann jetzt noch ohne Niederlage da und ich habe das Gefühl, das Team profitiert auch ein bisschen davon, dass es im Vergleich zur letzten Saison wenig Veränderungen gegeben hat. Man hat da zum Beispiel mit Lukas Frick eine sehr konstante Abwehrkraft können holen. Und dazu kommen natürlich Top-Ausländer, sehr gute Schweizer und ja, sie verfügen auch über einen sehr ausgeglichenes Kader. Also mehrere Scorer, die da den Unterschied ausmachen, sind da sehr unberechenbar und gerade ihr schnelles Umschaltspiel sieht man schon immer wieder, dass der Gegner sehr grosse Schwierigkeiten bereitet und ich habe auch das Gefühl, der Josh Holden, der Trainer, macht da sehr gute Arbeit.
Ja, sogar träume ich ja schon davon, dass der Josh Holden auf Zoll kommt, wenn der Vertrag ausgelaufen ist in Davos. Und man muss auch sagen, dass natürlich andere Top-Teams wie Zürich und jetzt Zug auch verletzungsbedingt so ein bisschen Findungsphase haben und sicher noch nicht das volle Potenzial haben ausspielen können.
Wer aber auch am Hoch ist, sind so die Westschweizer, oder? Also Lausanne, Freiburg. Sehr wert, wenn man mal das 0-11 gegen Freiburg vielleicht abzieht. Aber also das ist auch sehr beeindruckend, was dort entsteht, oder?
Ja, es ist aber auch logisch, weil es hat niemand investiert in den letzten Jahren wie gerade die drei Klubs. Also rein auf dem Papier sind das Spitzenteams, wo, wenn es alles zusammenpasst, können die ja alle drei im Finale kommen. Lausanne ist ja schon zweimal, Servet ist auch schon Meister geworden. Freiburg hat auch ein Team, das in der Lage ist, im Finale zu kommen.
Philipp, was sagst du zu diesen drei, also den Westschweizer?
Ja, es ist diese Saison, würde ich sagen, sehr, sehr ausgeglichen. Also Freiburg, Lausanne und Genf haben auf dem Transfermarkt ihre Muskeln spielen sozusagen und sie sind jetzt wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Auch Lausanne, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Goalie-Position schaue, wo sie exzellent bestückt sind. Für mich quasi das beste Goalie-Duo, das es gibt in dieser Liga. Und ja, sehr gute Ausländer. Also mit Lausanne ist meiner Meinung nach diese Saison definitiv zu rechnen und ich traue Finalteilnahme zu.
Gehst du da mit? Du bist ja da ein bisschen so bekannt als der Goalie-Versteher im Eishockey.
Das habe ich jetzt allerdings noch nie gehört, den Ausdruck.
Aber ich weiss, dass es bei dir immer eine sehr entscheidende Position ist. Ist es natürlich auch, oder? Gehst du da mit, dass Lausanne das beste Goalie-Duo hat in der National League?
Ja, theoretisch schon. Praktisch ist es ein bisschen heikel. Also Der Conny Hughes ist ja auf 5 Jahre gebunden. Der ist jetzt mal der. Das ist vom John Fuss, vom Sportdirektor, Taktik gesehen. Den holen wir jetzt mal, dass er nie anders ist. Aber jetzt wird er unbedingt natürlich mit dem Kevin Pasch, der in 2 Jahren ausläuft, auch schon verlängern. Aber der macht das immer, wenn er Nummer 1 ist. Das ist also sehr, der tut sich mit trauen Eier jonglieren, weil andere Clubs stehen natürlich an, für, wenn sie dann sehen, dass der Pasch nicht zufrieden sein sollte, dass man den übernehmen könnte. Das ist sehr interessante Goalie-Situation. Aber es ist so, ich meine, der Pasch wie die Hughes, die haben beide Lausanne im Final dreht. Also, das ist wirklich besser, kannst du fast nicht haben.
Was ja auch so ein bisschen ein Trend ist, ist, dass es extrem viele Transfers gibt, die ja nicht einmal für die jetzige Saison sind, sondern für die nächste Saison. Wäre es beim Pasch vielleicht auch so einer, wo man tatsächlich schon irgendwie so anvisiert? Warum ist das so, dass man schon so langfristige Transfers macht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, die Sportchefs müssen ja arbeiten und etwas machen. Und davon schaut man natürlich so gleich wie möglich, oder? Und ich meine, mir geht ja auch ein Risiko ein. Wir wissen ja nicht, wie der Spieler in einem Jahr ist. Aber das ist, das ist ein Trend, wo ich glaube, so extrem gibt es Daumen bei uns. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil es gibt keine Liga auf der Welt wichtige auf so engem Raum. Also, du kannst mit dem Auto, wenn du richtig wohnst, 3/4 von der Liga in einer guten Stunde erreichen. Da ist sehr ein reger Austausch und das führt wahrscheinlich einfach auch dazu, dass man, ja, dass die vorzeitigen Verträge sind.
Ja, es ist schon, in den letzten Jahren hat man da den Trend festgestellt zu den langfristigen Verträgen. Es ist natürlich schon so, wenn man einen Spieler über 4, 5, 6 Jahre kann binden, ist er für einen anderen Konkurrent, möglicherweise ein Konkurrent um einen Titel blockiert und das hat es früher meines Wissens nach, Leute, ich muss mich korrigieren, hat es in diesem Ausmaß nicht gegeben und in den letzten Jahren stellt man ja immer wieder fest, dass Davies ein Jahr schon vor die neue Saison anfängt, Verträge abgeschlossen werden. Also ich habe das Gefühl, jedes Jahr, jede Saison wird es ein paar Wochen früher werden die Verträge abgeschlossen, oder?
Ja, das führt natürlich wie zu einer Blockade. Also interessant ist, wenn man jetzt die Transfers anschaut, die jetzt in den letzten 3 Monaten gemacht worden sind, ist das praktisch ein Aussperren vom SCB. Also bei jedem wirklich Topspieler ist der SCB nicht zum Zug gekommen, jetzt abgesehen vom Dario Rohrbach, wobei der in seiner ganzen Karriere ja erst eine gute Saison hat. Das tut schon den Markt nach vorne blockieren. Und wenn es dann mit einem Spieler nicht geht, dann, wenn man es geschickt macht, dann kann man dann immer an einem anderen Ort unterjubeln. Dann muss halt der Sportchef und der Trainer bei jedem Interview sagen, er ist ein super Spieler und er ist so wichtig für uns, aber er ist halt nicht ganz glücklich und wir wollen ihm nicht Steine in den Weg legen, um noch glücklicher zu werden. Und er hast ihn bei der Konkurrenz umgebracht.
Du hast den SCB angesprochen. Ist das auch so ein bisschen dort die Gründe suchen, wieso es nicht läuft in Bern? Oder wo sind dort die Gründe?
Ja gut, Bern ist auf dem geraden Weg, Lugano vom Norden zu werden. Da sind sie auch selber die Schuld. Sie haben seit dem letzten Meistertitel haben sie gemeint, das brauchen wir vom Sportchef. Ja, wir haben ja den Châtelet gehabt. Wenn der das hätte können, dann ist das auch nicht so wichtig. Und jetzt zahlen sie ganz, ganz teuer für die Versäumnisse. Also, die Mannschaft wird in den nächsten 2, 3 Jahren nicht mehr die Spitze vorkommen, weil sie finden auch die Spieler nicht mehr für das. Sie sind jetzt genau in der entscheidenden Phase, wie wir jetzt gesehen haben, mit all diesen langen Verträgen. Sie sind nicht zum Zug gekommen. Das wird sehr schwierig in Bern.
Philipp, was hast du so das Gefühl, wenn du richtig Bern schaust?
Also ich stelle vor allem fest, dass es momentan in der Offensive sehr hart ist. Ich meine, in 8 Spielen nur 12 Goal geschossen. Und gerade Austin Czarnik, also der Spielmacher par excellence sozusagen, der richtig Lausanne abgewandert ist, der wird ihn definitiv fehlen. Und der Miro Altonen, der von Kloten gekommen ist, hat ja, bei weitem noch nicht sein Potenzial ausschöpfen können. Also ich bin sehr gespannt, gerade was die Offensive belangt, ob dort Bern nochmal einen Schritt kann, nochmal einen Zacken kann zulegen, weil sonst wird das sogar eine recht grosse Herausforderung, nur schon was die Playoff-Qualifikation betrifft.
Also man sieht eigentlich in Bern, eigentlich müssen sie eine neue Philosophie gehen. Sie werden das Team erneuern, also so ein bisschen eine Desperado-Mentalität reinbringen, so ein bisschen auf eine Mission gehen. Und dann brauchst du auch einen Trainer für das. Und wenn du natürlich einen Trainer hast, der einfach auf taktische Stabilität setzt, was ja an für sich gut ist, aber das blockiert dann gleichzeitig Kreativität und Weiterentwicklung. Aber in Bern ist es einfach so, man hat sich jetzt auf Trainer festgelegt, oder? Der Plus hat auch ohne Not vorzeitig verlängert vor einem Jahr. Und änder kommt ein Kamel oder ein Nadelöhr, wenn er das in Bern der Sportchef sagt, ich habe mich beim Trainer getäuscht. Darum wird das sehr eine zähe Sache. Es sei denn, und das passiert hin und wieder in Bern, in der Vergangenheit ist es passiert, dass der Donnergott vom Himmel runterkommt, auf den Tisch holt und einfach die Lösung macht, die der Sportchef nicht traut und der Trainer rausgeht. Aber ich glaube nicht, dass der Marc Lüthi das nochmal macht.
Das war natürlich der Marc Lüthi gemeint, klar.
Ja, natürlich. Und wir haben es in der Vergangenheit etwa die erlebt. Und ja, wir reden immer gerne von... Natürlich ist das schön, wenn man von Kontinuität redet und langfristig nur im Hockey und das Team in Bern ist nicht ein Ausbildungsteam, das ist im Erfolg verpflichtet, dem Publikum. Und man kann natürlich Kontinuität auch gratis haben. Anhaltender Misserfolg ist auch Kontinuität.
Jetzt hast du vorhin vom Lugano vom Norden geredet. Reden wir doch noch kurz über das Lugano vom Süden, weil... Also die sind auch nicht besser als Lugano vom Norden. He? Also denen läuft es auch wieder mal nicht.
Ja, Lugano hat halt das Problem, wenn mal Mentalität Einzug gehalten hat, du, wenn wir nicht gewinnen, ob 10 oder 11, es passiert ja gar nichts. Die Wiki zahlt die Rechnung, das Wetter ist schön, der Lohn kommt. Hey ja, dann sind wir doch 10 oder 9 oder 8. Ja, und wenn wir etwa zwischendurch andere klopfen, dann sind sie auch wieder zufrieden, die Leute. Es hat Misserfolg, hat in Lugano keinerlei Form von Konsequenzen. Und wenn das mal innen ist, in einem Sportunternehmen, wo eigentlich jeden Tag so durchruhig war, dann ist es ganz, ganz schwierig, das zu korrigieren.
Aber vielleicht gut für die Luganesi ist, Philipp, dass es am Konkurrenten Ambri auch nicht besser läuft, oder? Die sind momentan letzt, also es sieht gar nicht gut aus in Ambri.
Ja, das ist für mich so ein bisschen die grosse Enttäuschung von diesen ersten paar Spielen. Für mich einerseits überraschend, weil sie haben ja eigentlich mit dem Sand und mit dem Wüttrich zwei gute Goalies, die auch schon in der Nationalmannschaft reinschnuppern konnten. Und sie haben jetzt, glaube ich habe es vorhin nachgeschaut, noch 30, schon 30 Goal kassiert. Es hängt sicher auch damit zusammen, dass in der Verteidigung einiges noch nicht zusammenpasst. Ich meine, viel Verantwortung lastet dann natürlich auf den beiden ausländischen Verteidigern hin. Und wir Tannen, die haben Liga weit am meisten Eiszeit von allen Spielern. Auf lange Sicht aus könnte das sicher auch ja, zum Bumerang werden, weil defensiv ohnehin schon dünn besetzt ist. Und, gerade auch offensiv, also die ausländische Fraktion hat bis jetzt bei weitem noch nicht brilliert mit nur einem Goal, wo die insgesamt 5 ausländische Stürmer erzielt haben. Und auch gerade von einem Christi Domenico sind jetzt auch noch nicht gerade die grossen Impulse gekommen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie sich das dort an dem Gotthard entwickelt.
Also Ambri war ja immer ein Team, das extrem abhängig ist von den Ausländern. Und wie jetzt die Ausländer nicht liefern können, das ist schon fast unerklärlich. Oder? Also, sie haben 7 unter Vertrag, 5 Stürmer, und wie Philipp gesagt hat, die 5 Stürmer haben auf 1 Goal weggebracht. Und was noch schlimmer ist, in der Plus-Minus-Statistik von Ambri sind die auch voran. Also, Und dann ist Ambri verloren. Also wenn die Ausländer nicht liefern und die Ausländer das Team defensiv auch nicht stabilisieren, dann wird es sehr schwierig.
Und wo sind denn die Probleme zu? Also klar, die Ausländer liefern nicht, aber an was liegt das? Hat man falsch verpflichtet? Passt sonst irgendetwas nicht?
Ja, es ist natürlich einfach zu sagen, der Sportchef hat die falschen Ausländer verpflichtet, aber eigentlich auf dem Wissensstand, den er hätte haben können. Also der Domenico war letztes Jahr gut gewesen mit seiner Leidenschaft, war sogar ein Leader gewesen. Dass der Joly, der in Lugano muss gehen, wo er einen Punkt pro Spiel macht, praktisch, da kannst du davon ausgehen, dass der doppelt oder dreifach motiviert wird sein. Die zwei frischen Kanadier, die haben gute Referenzen. Aber eben, da kommt der Spieler, aber es ist der Mensch. Und wie halt der funktioniert, sich integriert, sich wohlfühlt, das weisst du zum Voraus nicht. Also, es gibt keine rationelle Erklärung für die schlechte Leistung. Und du kannst nicht dem Sportchef sagen, dass er hier den Job nicht gemacht hat.
Jetzt haben wir bisher 9 Spiele gesehen. Eben, wir sind jetzt natürlich noch früh in der Saison, zumal die Eishockey-Saison ewig lang geht mit der Quali und nachher noch die Playoffs. Aber kann man irgendwie jetzt schon etwas rauslesen? Also sagt das schon irgendetwas aus über das, wie die Saison dann am Ende darauf zurückgeschaut werden und wer jetzt wo dann schlussendlich landet?
Ja, man kann das schon. Man kann es vor allem, weil es dann niemand mehr weiss, was wir jetzt gesagt haben, wenn der Playoff kommt. Nein, aber ja, es ist schon schwierig. Also Zug und Zürich, die sind natürlich besser, dass sie jetzt klassiert sind. Das hilft ihnen womöglich auch, dass sie jetzt nicht einfach vorab gehen können. Das tut einem Spitzenteam gut, wenn sie ein bisschen im Herbst beissen müssen. Ob die Lakers so weit oben bleiben,
sind momentan 4, oder?
Ja, das wäre doch ein kleines Wunder. Ambri kommt wahrscheinlich vom Tabellenende schon noch weg. Biel wird sehr Mühe haben, dort wegzukommen. Lang noch wird auch Mühe haben. Aber alles in allem ist es so ausgeglichen, dass du eigentlich würfeln kannst. Also, einfach die einfachen Aussagen, die machen das und die, das ist nach 9 oder 10 Spielen nicht möglich.
Philipp, wie siehst du das? Wie fest kann man da schon drauf vertrauen, auf das, was man bisher gesehen hat?
Also gerade weil der Klaus jetzt zum Beispiel Zug angesprochen hat, ich habe das Gefühl, beim EVZ wird es noch eine Weile gehen, bis die Automatismen vom System, vom neuen Trainer Liniger funktionieren. Und dort gibt es gerade auch ja, mehrere Spieler wie den Marcini, Herzog oder Kovar, die noch viel Luft nach oben haben und auch Zürich, die haben einige offensive, namhafte Ausfälle. Ich rechne auch damit, dass Zug und Zürich sich noch ein bisschen nach oben wird können orientieren und andererseits glaube ich, dass es sehr, sehr eine ausgeglichene Qualifikation gibt. Also Davos bin ich überzeugt, dass die sich werden in den Top 3 festsetzen und ich rechne auch, dass Lausanne, Freiburg und Genf eine gewichtige Rolle wird spielen in dieser Qualifikation.
Ist es schon zu früh, um ein bisschen spekulieren, wer da schlussendlich um den Meistertitel wird spielen? Oder ZSC ist logisch, EVZ auch. Jetzt eben die anderen, jetzt so der Philipp auch schon sehr lobend erwähnt. Wie siehst du, Klaus? Wer sind die Teams, die schlussendlich den Titel unter sich ausmachen?
Also das ist schon unmöglich zu sagen jetzt. Also von der Breite her müsste es eigentlich Zürich und Lausanne sein, aber das kommt wirklich darauf an. Es ist immerhin noch die Olympiapause dazwischen. Wie kommt das Team dort durch? Wie können sie sich regenerieren vielleicht auch in dieser Zeit? Oder? Mhm. Und dann wird es komprimiert auf sehr kurze Zeit. Also das ist Kaffeesatzlesen jetzt.
Okay, das ist Kaffeesatz lesen. Was auch Kaffeesatz lesen ist, ist, wenn man sich überlegt, wo könnte es als erstes klopfen? Weil eigentlich ist ja das schon so, dass es irgendwo früher oder später wahrscheinlich wieder irgendetwas los ist. Zumal wir haben jetzt ein paar Clubs gehört, wo es jetzt nicht unbedingt so gut läuft. Was wäre dein Tipp? Wer muss als erstes den Trainer entlassen? Oder wer wird es als erstes machen?
Ja, so etwas sage ich nicht gerne, weil ich bin eigentlich immer dafür, Trainer zu stützen, so gut man kann. Auch publizistisch. Also eigentlich ist die Saison prädestiniert, für dass wir eigentlich ohne Trainerwechsel durchkommen. Aber wenn das in Bern nicht rasch eine Besserung gibt, dann wird das der Erste sein, wo muss gehen, aber es hat sehr, die Entscheidungsfindung hat in Bern sehr, sehr zäh. Ausser der Marc Lüthi wird nochmal der alte Marc Lüthi, aber der ist am meisten gefährdet. In Ambri wäre eigentlich jeder andere Trainer, der Cereda, schon fort. Aber der Cereda entlassen in Ambri, das wäre so gravierend, weil der ist ein Teil der Institution, es ist der eigene. Der Sportchef ist auch der eigene, also der Sportchef wird den Trainer nicht rausgehen, wahrscheinlich würde der Bein gehen. Und dann stehen sie eigentlich vor dem Nichts. Also darum werden sie den Cereda stützen und hoffen auch, dass er nicht von sich auf, also es könnte auch sein, dass er von sich aus aufhört.
Philipp, was hast du das Gefühl, wo könnte es eventuell zu so einem Wechsel kommen?
Ich habe das Gefühl, dass bei Ashua klar, man erwartet sozusagen nichts anderes als der letzte Platz bei Ajoa, aber wenn es dann weiterhin nur bei ein paar wenigen Punkten werden umdümpeln, bin ich dann gleich gespannt, ob es nicht am Stuhl vom Head Coach, von Greg Ireland, werden sagen. Und andererseits auch Ambri, bin ich gespannt, ob dann Cereda, Trainer und Sportchef Paolo Duca wirklich durch alle Böden durch unterstützt werden, ob der gleich einmal gesagt wird, ja, je nach Saisonverlauf, so kann es nicht weitergehen. Man braucht jetzt da jemanden, der eine neue Dynamik, ein neues Feuer kann entfachen.
Ja, das ist wirklich, also ich gebe dir recht, Ashua habe ich gar nicht daran gedacht, weil ja, das ist so, in Ashua hat das Tradition, oder? Vor allem, weil der Sportchef selber noch als noch Trainer machen kann, Julien Vauclair. Aber es täuscht mich jetzt noch gerade ein bisschen früh, für den schon zu wechseln, der Trainer.
Aber Ashua finde ich schon auch noch ein spannendes Thema, oder? Ich meine, die sind ja wirklich einfach die letzten Jahre immer letzt gewesen, eben mit wenig Punkten. Kann sich dort irgendetwas entwickeln, dass man sich irgendwann dann ein bisschen mehr kann halten in der Liga? Weil jetzt sieht es ja, eben, wir haben jetzt gesagt, Ambri ist momentan letzt, aber also Ashua hat auch nur einen Punkt mehr. Also viel besser sind jetzt die auch gestartet.
Ja, Ashua hat natürlich nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten wie andere Clubs, obwohl sie inzwischen auch ein 14 Millionen Budget haben. Und sie sind schon, obwohl man ja von Ashua aus mit dem Zug schneller zu Paris ist wieder zu Lugano. Sie sind natürlich in einer geografisch ein isolierten Lage dort oben. Wir tun ihnen sogar ein bisschen Unrecht, sie wären gar nicht so isoliert. Aber sie haben etwas entwickelt, das noch nie jemand in der Schweiz hergebracht hat. Sie haben gelernt, mit Niederlagen glücklich zu sein. Es gibt keinen anderen Club in der Geschichte, der über eine so lange Zeit letzt ist und die Leute noch Freude haben und kommen und die Sponsoren Freude haben. Das ist eigentlich ein sportliches Weltwunder, was die dort erreicht haben.
Sportliches Weltwunder. Wer sorgt diese Saison für ein sportliches Weltwunder aus deiner Sicht?
Ja. Ja, es ist wieder Ashua, weil ja die immer noch glücklich sind, obwohl sie, gut, jetzt sind sie zweitletzt, aber für mich ist das faszinierend, dass man das herbringt. Das normalerweise verkehrt eine Sportorganisation, wenn sie immer verliert. Also, ich habe noch nie eine Sportorganisation gesehen, die so manchmal letzt ist und immer noch voll Energie ist.
Also man kann jedem Hockey-Fan, der noch nie in Pruntrut war, in dieser Arena, empfehlen, mal dort hinzugehen, weil das ist wirklich faszinierend, wie die Fans, das Publikum, auf den Sitzplätzen wie auch auf den Stehrampen, zu 100% hinter ihrem Team stehen, auch wenn sie mal einmal 6 oder 7-0 auf die Kappe bekommen. Das ist faszinierend und andererseits auch lobenswert, dass die auch nach einer schwachen Leistung nicht gerade alle Schande von den Fans an den Kopf gerührt bekommen, sondern wirklich grosse Unterstützung erfahren. Und die Stimmung ist auch sehr, sehr gut, wenn mein Spieler mal ein Seich zusammen.
Also, in Ashua ist es Ehrensache und ich glaube, das wird wirklich durchgezogen und gelebt. In Ashua wird nie die eigene Mannschaft auspfiffen. Einfach nie. Und ich war schon viel dort oben gewesen und ja, das ist so. Das gibt es schon nie auf der Welt. Also, dass wenn eine Mannschaft verliert, oder dreimal hintereinander verliert, oder viermal, es gibt keine negative Äußerungen gegen das Team von der Tribüne runter.
Das ist ja ganz vielen anderen Orten. Ist es schon ein bisschen anders in der Schweiz. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Was wird für uns die grösste Überraschung in dieser Saison?
Wie meinst du das? Was?
Welches Team wird es überraschen? Sie haben es am Anfang so ein bisschen gehört, HC Davos, extrem überraschend gut gestartet. Könnte die Pace halten? Gibt es irgendetwas anderes, was zum Überraschung könnte werden?
Gut, Davos ist ja eigentlich so eine riesige Überraschung auch nicht. Du meinst eigentlich, was könnte passieren, wo wir jetzt nicht dran denken? Ja, da würde ich natürlich sagen, als Berner, sie gehen den Trainer raus, es gibt Ruck durch die ganze Organisation und der SCB kommt bis ins Finale. Das wäre für mich die Überraschung, die nicht zu 100% auszuschliessen ist, aber doch weitgehend ein Wunschtraum ist von jemandem, der im Bernbiet lebt.
Dann müsste jetzt eigentlich von dir, Philipp, fast irgendetwas mit zukommen, oder? Also Innerschweizer.
Ich habe jetzt spontan zwar an Zürich gedacht. Ich bin gespannt, wie der ZSC nach zwei Jahren Ruhm und Ehre mit Champions League Titel, zweimal Meister, ob die wirklich die Bereitschaft noch haben, den Hunger, um weiterhin nach Erfolg zu streben, weil gerade beim EVZ hat man nach zwei Titeln gesehen, dass da sich das Gift von der Genügsamkeit eingeschlichen hat. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob der Marco Beier weiterhin das Team kann kutzeln kann oder ob es dann vielleicht gleich einmal nach einer Niederlagenserie plötzlich heisst, wir brauchen da neue Madenbande. Also dort sehe ich durchaus auch Überraschungspotenzial.
Wobei das ja eigentlich nicht unbedingt Überraschung wäre, wenn ein Team nach drei Titeln in zwei Jahren eben Genügsamkeit, das wäre eigentlich dann nicht Überraschung, sondern ja, da würde man sagen, man hat es erwartet. Wobei es ja in Zürich nicht so lange geht mit dem Trainer wie in Bern, wenn es nicht läuft.
Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht in dieser Saison. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Klaus und merci Philipp.
Gut, ciao zusammen.
Danke dir.
Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge und zu dieser Diskussion zu der Eishockey-Saison. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne Feedback geben. Am besten macht ihr das, dass ihr in der Podcast-App von eurer Wahl möglichst viele Sterne gebt, einen Kommentar schreibt oder uns ein Mail macht. Das könnt ihr nämlich machen an podcast@chmedia.ch. Und CH Media hat weitere Podcasts. Wenn ihr die hören wollt, dann findet ihr die unter chmedia.ch/podcasts. Das nächste Mal kommt das Tribünengeflüster wieder am Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.